Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde aus nah und fern. Ich begrüße Sie zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt und zuversichtlich am Montag, dem 27. April 2026. Das Schweizer Programm habe ich eröffnet mit einer fulminanten Laudatio auf den wunderschönen Kanton Thurgau und den Bodensee, dieses prächtige mediterrane Binnenmeer, das unsere Länder Deutschland, Österreich und die Schweiz miteinander verbindet. Eine Oase der Besinnlichkeit mit tatsächlich besänftigender Wirkung. Und das ist ja gerade in den aufgewühlten Zeiten, in denen wir uns heute befinden, nicht das Schlechteste, kein zu unterschätzender Vorteil. Aber bevor wir uns mit den Nachrichten beschäftigen, ein Live-Read, eine gesprochene Werbeanzeige. Und da geht es eben auch um ein sehr wichtiges Thema. Die glückliche Schweiz hat die Versorgung mit Bargeld vor kurzem in den Verfassungsrang erhoben. Ein totales Bargeldverbot ist damit in der Schweiz erheblich erschwert. Ganz anders sieht es in der Europäischen Union aus. Seit Jahren wird das Bargeld hier systematisch zurückgedrängt. Und schon in wenigen Jahren könnte parallel zur Einführung des digitalen Euro das gänzliche Aus für das Bargeld kommen. Damit sind auch die Bürgerrechte ernsthaft in Gefahr. Das neue Buch «Rettet unser Bargeld» von Professor Dr. Max Otte enthüllt die brisanten Hintergründe. Im Buch zeigt Professor Dr. Max Otte die Gefahren des digitalen Euro und des drohenden Bargeldverbots in der EU auf. Verlust der Privatsphäre, politische Kontrolle über ihr Geld, Enteignung. Professor Dr. Max Otte ist sechsfacher Spiegel-Bestsellerautor und an Unternehmen beteiligt, die mehr als 2 Milliarden Euro verwalten. Als Finanzexperte warnt er nachdrücklich vor den Folgen des digitalen Euro und zeigt ihnen Wege auf, wie sie ihre finanzielle Unabhängigkeit schützen. Bestellen Sie das neue Buch von Professor Dr. Max Otte noch bis zum 25. Mai 2026 vor und sichern Sie sich die Chance auf attraktive Preise. Unter den Teilnehmern werden insgesamt 28 Silbermünzen verlost und 50 Freitickets für die Premierenfeier am 2. Juni im Raum Köln. Jetzt vorbestellen und gewinnen unter www.rettet-unser-bargeld-bargeld.de. Entschuldigen Sie, ich wiederhole noch einmal: www.rettet-unser-bargeld.de. Und nochmals, dass es dann wirklich verhebt, wie wir Schweizer sagen, www.rettet-unser-bargeld.de. Und hier noch die Landingpage bzw. das Werbebanner mit Wiedererkennungseffekt. Ende des Live-Reads, Ende der gesprochenen Werbeanzeige. Die Rüstungsausgaben steigen ins Unermessliche weltweit. Es wird gewaltig bestellt, es wird gewaltig produziert und man hat das Gefühl, die Welt sei im Begriff, sich bis unter die Zähne zu bewaffnen. Lange Zeit versäumt, es wird nachgeholt, natürlich übertrieben, mit Nachdruck und überschießend im Wortsinn. Und die Frage, die man sich dann stellen kann, ist die: Wo soll das Ganze enden? Ich bin kein Apokalyptiker, ich bin kein Weltuntergangsprediger oder Mahner. Ich ordne das einfach in den menschlichen Zyklen von nachholender Übertreibung ein. Man vernachlässigt etwas, man vergisst etwas, man lässt etwas verlottern, dann merkt man das und im Tempo des gehetzten Affen wird dann sozusagen das Versäumte nachgeholt und eben übertrieben, wobei die Frage dann zu stellen ist, ob eigentlich all das, was jetzt bestellt wird, aber gar nicht produziert werden kann, ob das dann auch wirklich einmal geliefert wird. Was jetzt in Deutschland noch interessant ist, die Bundesrepublik ist auf Platz 4 bei den weltweiten Rüstungsausgaben angelangt, hinter den USA, Russland, China, Deutschland, die Bundesrepublik. Es ist natürlich interessant, wie da auch die europäischen Nachbarn reagieren. Im Moment hört man ja nichts. Vielleicht vor 20, 30, 40 Jahren, stellen Sie sich eine Margaret Thatcher vor oder einen François Mitterrand, wenn da ein deutscher Kanzler gesagt hätte, wir wollen wieder die stärksten konventionellen Streitkräfte in Europa, das hätte dann mehr als nur ein Stirnrunzeln ausgelöst. Aber sicherlich, auch wenn man jetzt da nicht zur Fraktion der Kriegs Beduselten und der Kriegsbegeisterten gehört. Es ist sicherlich nicht falsch, dass die Staaten ihre Verteidigungsausgaben wieder in den Griff bzw. mit einer gewissen Schwerpunktbildung ins Zentrum rücken. Denn ein Staat ohne eigene Verteidigungsfähigkeit ist immer schon ein Trittbrettfahrer und gibt dann das Geld für irgendwelche Dinge aus, die sich dann eben nicht als besonders segensreich erweisen, vor allem sozialstaatliche Netze, die entsprechenden Pufferungen und Vergütungen und Vergünstigungen sind ja in den letzten Jahrzehnten und Jahren ganz massiv vergrößert worden. Hier findet also eine Neujustierung statt. Eine andere Beobachtung und Schlagzeile, die heute Morgen mir aufgefallen ist, dass in Deutschland immer mehr Kriegsverweigerer zu zählen sind. Wehrdienstverweigerer. Das heißt, dass also die hyperventilierende Rüstungs- und Aufrüstungsbereitschaft nicht ganz abgedeckt scheint durch einen entsprechenden Wehrwillen bei der Bevölkerung. Das ist dann vor allem politisch eine knifflige Frage, wenn die Jungen nicht mehr in den Wehrdienst gehen, wenn sie das Militär in einer geradezu ostentativen Art und Weise ablehnen, ja, dann lässt das natürlich auf Identifikationsschwierigkeiten der Bevölkerung mit dem Staat schließen. Und die Folge ist dann oft, dass sie ja eine weitere Professionalisierung des Militärs haben, also Profiarmeen, keine Bürgerarmeen mehr. Und das ist keine erfreuliche Entwicklung. In der Schweiz haben wir immer noch den Militärdienst. Und der Militärdienst, unsere Milizarmee, unsere Bürgerarmee, ist ein absolutes Rückgrat dieses Landes. Aber eben auch in den letzten 30 Jahren stark vernachlässigt. Man glaubte nach dem Mauerfall, Ende der Geschichte, ins Nirvana einer ewig friedlichen Welt aufzubrechen. Aber auch diese Illusion hat sich eben dann als solche entpuppt. Es ist eine Illusion. Dann beschäftigen sich die Medien in der Schweiz, in Deutschland, in Österreich natürlich mit diesem Attentatsversuch vom Samstag in Washington. Ein junger Mann, 31 Jahre, Teilzeitlehrer, Computerwissenschaftler, ist mit einer Schrotflinte, Handfeuerwaffen und auch einem Messer ins Hilton Hotel von Washington oder eines der berühmten Hilton Hotels von Washington eingedrungen. Übrigens ins gleiche Hilton Hotel, vor dem vor über 40 Jahren der damalige US-Präsident Ronald Reagan tatsächlich angeschossen wurde. Er ist dort hineingegangen, um, wie man jetzt erfährt, Regierungsmitglieder zu erschießen und allenfalls auch den amerikanischen Präsidenten. Es ist tatsächlich zu Schüssen gekommen, aber nicht zum Schlimmsten. Ein Sicherheitsmann wurde verletzt, doch seine kugelsichere Weste hat ihn da vor Schlimmerem bewahrt. Und vom Attentäter ist noch nicht so viel bekannt. In den amerikanischen Zeitungen konnte ich einiges lesen, aber da ist man natürlich auch noch fieberhaft dabei, Informationen zusammenzutragen. Was man weiß, dass er Schriftstücke abgegeben hat an seine Verwandtschaft und auf denen heißt es, dass er nicht mehr einfach faul beiseite stehen könne, wenn er da beobachte, was die amerikanische Regierung tue. Der Kalifornier, er kommt aus der Nähe von Los Angeles, hat hier also sozusagen im Sinne eines Tyrannenmordmotivs sich aufgemacht, den amerikanischen Präsidenten und da Regierungsmitglieder zu treffen. Was waren die Rahmenbedingungen? Ja, das Attentat oder das versuchte Attentat fand statt am Rande des White House Correspondents Dinner. Das ist ein prestigiöser Anlass in Washington. Da treffen sich die hochrangigen Medienvertreter und der US-Präsident. In der Vergangenheit sind da immer auch Comedians aufgetreten. Jetzt ein Gedankenleser hätte es tun sollen, das ist dann alles nicht zustande gekommen. Aber Trump, einmal mehr beeindruckend in dieser Ausnahmesituation, ist sehr ruhig geblieben, hat die Nerven nicht verloren, hat noch am gleichen Abend eine Medienkonferenz gegeben, ein Interview der Sendung 60 Minutes und hat dort sehr würdevoll und auch versöhnlich gesprochen. Und ich habe einfach gedacht, als ich diese Aufnahmen gesehen habe, musste ich mich etwas erinnern an die Schlagzeilen aus jüngster Zeit. Sie haben es vielleicht in Deutschland auch gehabt, in der Schweiz ist das ein großes Spekulationsthema gewesen, ob Trump den Verstand verloren habe aufgrund des Irankriegs, psychologische Ferndiagnosen. medizinische Krankschreibungsversuche aus der ganz großen Distanz. Also den Präsidenten, den ich gesehen habe da im Fernsehen in dieser Extremsituation, kurz nach einem tatsächlich Schusswechsel in unmittelbarer Nähe, im Vollbesitz seiner kognitiven und auch geistigen Widerstandskräfte, sehr gelassen, sehr überzeugend, sehr souverän und auch in der Wortwahl treffsicher. Also wenn Sie da Zeit haben, sich das anzuschauen, lohnt sich sicherlich als auch Dokument der Gegenwart. Wer ist der Angreifer in Washington? Ja, dies auch die Fragen der deutschen Zeitungen. Staatsrat Boris Palmer. Boris Palmer will Oberbürgermeister von Tübingen bleiben. Nun prüfen die Grünen in Baden-Württemberg, wie er gleichzeitig eine Rolle in der Landesregierung spielen könnte. Kein Geheimnis. Boris Palmer, sicherlich einer der Hoffnungsträger, der Hoffnungsverkörperer im süddeutschen Raum. Und wir bilden uns als Schweizer ein, dass hier eben auch der wahlverwandtschaftliche, geistige Befruchtungsprozess hier zwischen den beiden Ländern besonders intensiv läuft. Militärausgaben weltweit so hoch wie nie, darüber haben wir bereits gesprochen. Iranischer Außenminister zu Gesprächen in Moskau. Ja, die Diplomatie stockt jetzt. Die Iraner sagen, sie wollen die Amerikaner gar nicht mehr empfangen in Pakistan. Und die Amerikaner sagen, die Iraner hätten da keine konsolidierte Position. Es sei ein Machtkampf im Gange und die müssten zuerst herausfinden, wer denn da eigentlich noch das Sagen habe. Im Nebel des Krieges ist es sehr, sehr schwierig, verbindliche Informationen festzuhalten. Ich bin deshalb geneigt, eher etwas vorsichtig da mit meinen Einschätzungen zu bleiben. Das auch weniger im Moralismus-Sound, sondern stärker vielleicht nach Interessen gewichtet zu analysieren. Übrigens habe ich eine Reaktion bekommen auf meine Samstagssendung. Ich solle doch nicht den Moralismus immer kritisieren, denn die Moral sei doch etwas Wichtiges. Das ist ein interessantes Missverständnis, das hier aufgetaucht ist. Ich habe zum Thema Moral und Moralismus auch einen Artikel jetzt verfasst, den Sie auf unserer Website lesen können. Moral und Moralismus ist eben nicht das Gleiche. Moral ist, wenn man versucht, Regeln für ein gedeihliches Zusammenleben zu befolgen. Also wenn man versucht, ein ja guter, anständiger Mensch im Dienste von anderen zu sein. Und Moralismus ist ganz was anderes. Das ist das Bestreben, moralisch zu scheinen, um andere zu manipulieren, um sich über andere zu stellen. Also Moral ist das Gegenteil von Moralismus. Moral, ein guter Mensch. Moralismus, ein Gutmensch, er redet vom Guten, meint aber nur sich selbst. Howard Carpendale fordert Entschuldigung von Oliver Welke. Was hat 100 Beine und riecht nach Urin? So beginnt ein Witz von Oliver Welke in der ZDF-Sendung Heute Show über Konzerte von Howard Carpendale. Der fragt, sag mal, spinnst du? Streit nach Satire-Sendung. Ja, warum habe ich mir diese Nachricht heute rausgesucht? Vielleicht deshalb, weil sie in meinen Augen Ausdruck ist dieser wirklich stoßenden Arroganz der öffentlich-rechtlichen Fernsehsender. Jetzt hier im Bereich einer Satire, aber eben auch ganz grundsätzlich, dass man sich auf eine, ja, rabiate, stillose, man könnte sagen primitive Art und Weise, Böhmermann-mäßig, über Dinge hermacht, die ja viele, vermutlich mehr Leute gut finden als jetzt die betreffende Satire-Sendung, die möglicherweise eine tiefere Einschaltquote hat als der Schlagersänger Howard Carpendale. Ich habe jetzt den statistischen Vergleich nicht gemacht. Aber diese ja, Art von verbaler Übergriffigkeit ist für mich einfach Ausdruck dieser inhärenten, dieser innewohnenden Überheblichkeit, dieser Arroganz der öffentlich-rechtlichen Sendeanstalten. Haben wir in der Schweiz auch. In Österreich kann ich es etwas weniger beurteilen, schaue ich mir nicht mehr so häufig an. Aber in Deutschland ist das ganz ausgeprägt. Der Fall auch dieses patientenhafte Behandeln, beziehungsweise dieses paternalistische Verhalten gegenüber dem Zuschauer, den man da erziehen zu müssen glaubt, den man umzuerziehen zu müssen glaubt. Dies sind Facetten, die in diese Richtung gehen. Jens Spahn, die vielbeschworene Bazooka ist leer. Jens Spahn warnt im Interview mit der Frankfurter Allgemeinen Zeitung davor, alle Probleme mit Milliardenschulden lösen zu wollen. Das ist ja in Deutschland offensichtlich ein Dauerbrenner, dass nach wie vor das Bewusstsein bei vielen Leuten groß zu sein scheint, sonst müsste der das ja nicht dementieren, dass der Staat mit Geld, das er gar nicht hat, Probleme lösen könnte. Dabei schüttet er sie ja nur mit Geld zu, bringt sie zum Verschwinden, aber die Probleme werden dann eben nicht gelöst, haben wir ja gesehen in der Ära Merkel, dass eben viele Dinge in der Überflusszeit, wurde ja Geld gedruckt wie nie, zum Verschwinden gebracht wurden in diesen Liquiditätsozeanen. Und kaum ist das Geld wieder etwas zurückgegangen, kommen die Probleme zum Vorschein. Dann ein Lichtblick. In den Palästinensergebieten haben Wahlen stattgefunden und dort hat die gemäßigte Fatah offensichtlich die meisten Stimmen geholt, nicht die Hamas, die radikale bis terroristische Organisation. Dies eine Facette, die doch ungewöhnlich scheint, dass in diesen kriegerischen Zonen jetzt noch Wahlen stattfinden. Offensichtlich, wenn ich da auf die Zeitungsberichte abstelle, durchaus regulär. Meine Damen und Herren, das war's von Weltwoche Daily International für heute. Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen guten Tag und einen tollen, optimalen Start in diese Woche. Wir melden uns morgen spätestens wieder zurück und Ihnen allen einen den Umständen entsprechend geruhsamen Tag.
Entschuldigen Sie, bevor Sie dieses Video nun wegklicken, was Sie eben gesehen haben, diese Art von Journalismus, die gibt es eigentlich in dieser Form fast nicht mehr auf dieser Welt. Rede und Gegenrede, die andere Sicht beleuchten, das ist die Weltwoche, unabhängig, kritisch und ja, auch gut gelaunt, weil wir eben glauben, dass selbst in den schlimmsten Abgründen immer irgendwo ein Lichtblick liegt. Wir beleuchten, was andere weglassen, wir sprechen mit jenen, mit denen sich sonst niemand zu unterhalten getraut, wir schreiben, was ist. Abonnieren Sie daher die Weltwoche. Jedes Abo ist eine Liebeserklärung an die Meinungsvielfalt, denn unabhängiger Journalismus funktioniert eben nur mit unabhängig kritischen und vielleicht auch gut gelaunten Lesern. Sie sind der Grund, warum wir machen können, was wir eben machen. Alle Abo-Optionen finden Sie auf unserer Website www.weltwoche.de, sowohl für Print als auch digital und maßgeschneidert auch für Deutschland. Und wenn Sie bereits Abonnent sind, dann möchte ich mich an dieser Stelle einfach mal bei Ihnen bedanken und wünsche Ihnen nun viel Vergnügen beim nächsten Video.